Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 23. Juli. Mein Name ist Volker und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hereinhört, wenn wir weiterlesen. Auch heute lesen wir alle Bibelstellen aus der Gute-Nachricht-Bibel. Das Copyright hat die Deutsche Bibelgesellschaft. Und dazu wünsche ich euch jetzt eine schöne und eine gute Zeit beim Bibelhören. Zweites Buch Chronik, Kapitel 8, Vers 1 bis Kapitel 10, Vers 15. Weitere Unternehmungen Salomos. 20 Jahre lang baute Salomo am Tempel des Herrn und an seinem eigenen Palast. Nach dieser Zeit baute er die Städte aus, die ihm Hiram überlassen hatte, und siedelte Israeliten darin an. Danach rückte er gegen die Stadt Hamat-Zoba vor und eroberte sie. Er befestigte auch Tadmor in der Steppe und alle Städte, die er im Gebiet von Hamat gebaut und mit Vorratshäusern ausgestattet hatte. Das obere und das untere Bet-Horon baute er zu Festungen aus, die durch Mauern und Tore mit starken Riegeln gesichert waren. Ebenso befestigte er Baalat sowie alle Städte, in denen er seine Streitwagentruppen unterbrachte und Vorräte speicherte. Auch in Jerusalem, im Libanongebirge und in seinem ganzen Reich baute er alles, was er sich vorgenommen hatte. Alles, was Salomo bauen ließ, wurde in Fronarbeit errichtet. Dazu zog er die Nachkommen der vorisraelitischen Bewohner des Landes heran, die von den Israeliten nicht ausgerottet worden waren. Alle übrig gebliebenen Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Sie müssen bis heute solche Arbeiten ausführen. Von den Israeliten dagegen zwang Salomo keinen zur Fronarbeit, sondern machte sie zu seinen Soldaten, zu Anführern seiner Truppen und zu Streitwagenkämpfern. König Salomo hatte 250 Oberaufseher, die mussten die Leute bei der Arbeit beaufsichtigen. Salomo hatte eine Tochter des Pharao geheiratet. Er ließ auch für sie einen Palast bauen, damit sie aus der Davidstadt dorthin umziehen konnte. Er sagte sich: Meine Frau soll nicht im Haus von König David wohnen. In seiner Nähe hat einmal die Bundeslade des Herrn gestanden, dadurch ist die ganze Umgebung heilig geworden. Nachdem der Tempel vollendet war, brachte Salomo auf dem Altar vor der Vorhalle dem Herrn regelmäßig Brandopfer dar, am Sabbat, am Neumondstag und an den drei großen Festen im Jahr, dem Fest der ungesäuerten Brote, dem Pfingstfest und dem Laubhüttenfest. So hatte es schon Mose bestimmt. Nach den Anweisungen, die Salomo von seinem Vater David erhalten hatte, teilte er die Priester in verschiedene Gruppen ein, in denen sie ihren Dienst verrichten sollten, ebenso die Leviten, die den Priestern halfen und für den Gesang im Tempel sorgten, so wie es jeden Tag nötig war. Auch die Torwächter wurden für die einzelnen Tore in Dienstgruppen eingeteilt, wie David, der Mann Gottes, es festgelegt hatte. In keinem Punkt wich man von dem ab, was David hinsichtlich der Priester und Leviten und der Tempelschätze angeordnet hatte. Vom Tag der Grundsteinlegung des Tempels bis zum Tag seiner Vollendung. Das Haus des Herrn war fertig. Damals kam Salomo auch nach Esjon-Geber und Elad an der Küste des Roten Meeres im Land Edom. Hiram schickte ihm dorthin Schiffe mit erfahrenen Schiffsleuten. Zusammen mit den Männern Salomos segelten sie in das Land Ophir und brachten Salomo von dort 450 Zentner Gold. Eine arabische Königin besucht Salomo. Salomo wurde so bekannt, dass auch die Königin von Saba von ihm hörte. Sie machte sich auf den Weg nach Jerusalem, um sein Wissen durch Rätselfragen auf die Probe zu stellen. Sie kam mit zahlreichem Gefolge. Ihre Kamele waren schwer beladen mit duftenden Ölen, Gold und Edelsteinen. Als sie zu Salomo kam, legte sie ihm die Rätsel vor, die sie sich ausgedacht hatte. Salomo blieb ihr keine Antwort schuldig, Auch die schwierigsten Fragen konnten ihn nicht in Verlegenheit bringen. Die Königin war tief beeindruckt von der Klugheit Salomos. Sie besichtigte auch seinen Palast. Sie sah die Speisen und Getränke, die auf seine Tafel kamen, die Minister, die nach ihrem Rang an seiner Tafel saßen, und die Diener, die in kostbaren Gewändern aufwarteten, und sie sah auch den prächtigen Zug, wenn Salomo zum Tempel des Herrn hinaufging. Sie konnte sich vor Staunen nicht fassen und sagte zu Salomo: »Es war nichts übertrieben, was ich bei mir zu Hause über dich und dein Wissen gehört habe. Ich konnte es nicht glauben, aber jetzt habe ich mich mit eigenen Augen davon überzeugt. Dein Wissen übertrifft sogar noch alles, was ich darüber gehört hatte. Nicht einmal die Hälfte der Wahrheit hat man mir gesagt. Wie glücklich sind deine Leute und deine Minister, die täglich um dich sind und deine klugen Worte hören. Der Herr, dein Gott, sei gepriesen, der Gefallen an dir hat und dich auf seinen Thron gebracht hat, damit du als König für den Herrn, deinen Gott, regierst. Dein Gott liebt sein Volk Israel und will es für immer erhalten. Darum hat er dich zum König eingesetzt, und du sollst darüber wachen, damit du für Recht und Gerechtigkeit sorgst.« Dann schenkte sie Salomo 120 Zentner Gold, eine Menge duftende Öle und viele Edelsteine. Nie wieder hat es so kostbares Öl gegeben wie dieses, das die Königin von Saba dem König Salomo schenkte. Übrigens brachten die Leute Hirams und Salomos, die Gold aus dem Land Ophir einführten, auch Edelhölzer und Edelsteine von dort mit. Salomo ließ aus dem Holz Treppen für den Tempel des Herrn und den Königspalast sowie Saiteninstrumente für die Tempelsänger herstellen. Vorher ist so etwas im Land Juda nie gesehen worden. Salomo erfüllte der Königin von Saba jeden Wunsch, den sie aussprach, ausgenommen die Art von Gastgeschenken, die sie selbst ihm mitgebracht hatte. Danach kehrte die Königin mit ihrem Gefolge wieder in ihr Land zurück. Salomos Handel, Reichtum und Pracht. In einem einzigen Jahr wurden König Salomo 666 Zentner Gold geliefert. Dazu kam noch das Gold, das er als Steuern von den Großkaufleuten und Händlern einnahm, und die Abgaben in Silber und Gold, die er von seinen Provinzverwaltern und den arabischen Königen erhielt. Salomo ließ 200 Langschilde anfertigen und mit Gold überziehen. Für jeden Schild wurden 7 Kilo Gold gebraucht. Dann ließ er noch 300 Rundschilde machen, jeder mit 3,5 Kilo Gold überzogen, und ließ sie alle in den Libanonwald, die große Halle neben seinem Palast, bringen. Auch ließ er einen großen Thronsessel herstellen, der mit Elfenbein und reinem Gold belegt war. 6 Stufen führten zum Thron hinauf, und auf jeder Stufe stand rechts und links je eine Löwenfigur, ebenso auf beiden Seiten neben den Armlehnen. Der Thron hatte auch einen goldenen Fußschemel. Kein anderer König hat sich je einen so prächtigen Thron anfertigen lassen. Alle Trinkgefäße Salomos und sämtliche Geräte in der großen Halle, dem Libanonwald, waren aus reinem Gold. Silber galt zur Zeit Salomos als wertlos. Der König besaß eine sehr tüchtige Handelsflotte, die mit Leuten Hirams bis nach Tarschisch fuhr. Alle 3 Jahre kamen die Schiffe zurück und brachten Gold, Elfenbein und verschiedene Arten von Affen. So übertraf König Salomo alle anderen Könige der Erde an Reichtum und Klugheit, und alle Könige kamen zu ihm, um seine Worte zu hören und die Weisheit kennenzulernen, die Gott ihm verliehen hatte. Alle brachten sie ihm Geschenke mit: silberne und goldene Gefäße, Festkleider und Waffen, kostbare Öle, Pferde und Maultiere. So ging es Jahr um Jahr. Salomo hatte 4000 Stallplätze für seine Pferde und Streitwagen. Er hatte 12.000 Wagenkämpfer. Ein Teil von ihnen war in Jerusalem stationiert, die übrigen waren in den Städten untergebracht, die er dafür ausgebaut hatte. Salomo herrschte über alle Könige im ganzen Gebiet zwischen dem Euphrat, dem Land der Philister und Ägypten. Unter seiner Regierung war in Jerusalem Silber so gewöhnlich wie Steine und Zedernholz wie das Holz der Maulbeerfeigenbäume im Hügelland von Juda. Die Pferde bekam Salomo aus Ägypten und allen möglichen anderen Ländern. Das Ende der Regierung Salomos. Alles, was es sonst noch über Salomo zu sagen gibt, vom Anfang bis zum Ende, das ist nachzulesen in den Berichten des Propheten Nathan sowie in den Niederschriften der Worte des Propheten Ahia aus Shiloh und der Offenbarungen, die der Prophet Jedo über Jerobeam, den Sohn Nebats, erhalten hat. 40 Jahre lang regierte Salomo in Jerusalem über ganz Israel. Als er starb, wurde er in der Davidstadt bestattet. Sein Sohn Rehabeam wurde sein Nachfolger. Ein König verachtet gute Ratschläge. Rehabeam ging nach Sichem, denn dorthin waren die Nordstämme Israels gekommen, um ihn zum König zu machen. Als Jerobeam, der Sohn Nebats, davon hörte, kehrte er aus Ägypten zurück, wohin er vor Salomo hatte fliehen müssen. Die Stämme Israels ließen ihn rufen, und er trat mit ihnen allen vor Rehabeam. Sie sagten zu ihm: »Dein Vater hat uns hohe Abgaben und schwere Frondienste auferlegt. Erleichtere uns die Last, dann werden wir dich als König anerkennen.« »Kommt übermorgen wieder«, antwortete ihn Rehabeam. Als sie gegangen waren, beriet er sich mit den erfahrenen Männern, die bereits im Dienst seines Vaters Salomo gestanden hatten. Er fragte sie: »Was ratet ihr mir? Welche Antwort soll ich dem Volk geben?« Sie rieten ihm: »Sei freundlich zu ihnen und behandle sie mit Güte. Wenn du ihnen entgegenkommst, werden sie dir für immer gehorchen.« Rehabeam hörte nicht auf den Rat der erfahrenen Männer. Er fragte die jungen Leute, die mit ihm aufgewachsen waren und nun in seinem Dienst standen: »Was ratet ihr mir? Wie soll ich diesen Leuten antworten? Sie verlangen von mir, dass ich ihre Lasten erleichtere.« Da rieten ihm die jungen Leute, die mit ihm aufgewachsen waren: »Wenn dieses Volk zu dir sagt, dein Vater hat uns schwere Lasten auferlegt, mach du sie leichter, dann gib ihnen die Antwort: Mein Finger ist dicker als die Hüften meines Vaters. Mein Vater hat euch schwere Lasten auferlegt, ich werde sie noch schwerer machen. Er hat euch mit Peitschen angetrieben, ich werde euch mit Stachelpeitschen antreiben.« Am dritten Tag, wie verabredet, erschien Jerobeam und das ganze Volk vor Rehabeam. König Rehabeam gab ihnen eine harte Antwort. Er achtete nicht auf den Rat der erfahrenen Männer, sondern richtete sich nach dem Rat seiner Altersgenossen. Er sagte: »Mein Vater hat euch schwere Lasten auferlegt, ich werde sie noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen angetrieben, ich werde euch mit Stachelpeitschen antreiben.« Der König blieb taub für die Bitte des Volkes. Gott hatte es so gefügt, denn das Wort, das der Herr durch Ahia von Shiloh zu Jerobeam gesagt hatte, sollte in Erfüllung gehen. Römer Kapitel 8, die Verse 18 bis 30. Die ganze Schöpfung wartet auf unsere endgültige Befreiung. Ich bin überzeugt, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er in der Zukunft offenbar machen wird. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes vor aller Augen in dieser Herrlichkeit offenbar werden. Denn alles Geschaffene ist der Sinnlosigkeit ausgeliefert, versklavt an die Vergänglichkeit, und das nicht durch eigene Schuld, sondern weil Gott es so verfügt hat. Er gab aber seinen Geschöpfen die Hoffnung, dass auch sie eines Tages von der Versklavung an die Vergänglichkeit befreit werden und teilhaben an der unvergänglichen Herrlichkeit, die Gott seinen Kindern schenkt. Wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis jetzt noch stöhnt und in Wehen liegt wie eine Frau bei der Geburt. Aber auch wir selbst, die doch schon als Anfang des neuen Lebens gleichsam als Anzahlung, den Heiligen Geist bekommen haben, stöhnen ebenso in unserem Innern, denn wir warten sehnsüchtig auf die volle Verwirklichung dessen, was Gott uns als seinen Kindern zugedacht hat, dass unser Leib von der Vergänglichkeit erlöst wird. Wir sind gerettet, aber noch ist alles Hoffnung. Eine Hoffnung, die sich schon sichtbar erfüllt hat, ist keine Hoffnung. Ich kann nicht erhoffen, was ich vor Augen habe. Wenn wir aber auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen können, dann heißt das, dass wir beharrlich danach Ausschau halten. Der Beistand des Geistes und die Gewissheit unserer Rettung. Aber ebenso wie wir seufzt und stöhnt auch der Geist Gottes, der uns zu Hilfe kommt. Wir sind schwache Menschen und unfähig, unsere Bitten in der rechten Weise vor Gott zu bringen. Deshalb tritt sein Geist für uns ein mit einem Stöhnen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, vor dem unser Innerstes offen liegt, weiß, was sein Geist in unserem Innern ihm sagen will. Denn so, wie es vor Gott angemessen ist, legt er Fürsprache ein für die, die Gott als sein Eigentum ausgesondert hat. Was auch geschieht, das eine wissen wir, für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil dienen. Es sind die Menschen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Sie alle, die Gott im Voraus ausgewählt hat, die hat er auch dazu bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Nach dessen Bild sollen sie alle gestaltet werden, damit er, der Erstgeborene, unter vielen Brüdern und Schwestern ist. Und wenn Gott sie dazu bestimmt hat, dann hat er sie auch berufen. Und wenn er sie berufen hat, dann hat er sie auch für gerecht erklärt. Und wenn er sie für gerecht erklärt hat, dann steht auch fest, dass sie an seiner Herrlichkeit teilhaben. Psalm 18, die Verse 12 bis 35. Er hüllte sich ein in Finsternis, in Regendunkel und schwarzes Gewölk. Sein strahlender Glanz verscheuchte die Wolken mit Hagelschlägen und glühenden Steinen. Dann ließ er im Himmel den Donner grollen. Laut dröhnte die Stimme des höchsten Gottes. Er schoss seine Pfeile und verjagte meine Feinde. Er schleuderte Blitze und stürzte sie in Schrecken. Da zeigte sich der Grund des Meeres, das Fundament der Erde wurde sichtbar, als du, Herr, deinen Feinden drohtest und ihnen deinen Zorn zu spüren gabst. Vom Himmel her griff seine Hand nach mir, sie fasste mich und zog mich aus der Flut, entriss mich meinem mächtigen Feind, den überstarken Gegnern, die mich hassten. Sie überfielen mich am Tag meines Unglücks, jedoch der Herr beschützte mich vor ihnen. Rings um mich machte er es weit und frei. Er liebt mich, darum half er mir. Der Herr hat mir meine Treue vergolten. Er hat mir Gutes getan, denn meine Hände sind rein. Stets ging ich die Wege, die er mir zeigte. Nie habe ich mich durch Schuld von ihm entfernt. Seine Anordnungen standen mir immer vor Augen und seine Befehle wies ich nie zurück. Ich tat genau, was er von mir verlangte, und ging dem Unrecht immer aus dem Weg. Ja, der Herr hat meine Treue vergolten. Er sieht es, meine Hände sind rein. Den Treuen, Herr, hältst du die Treue. Für vollen Gehorsam gibst du volle Güte. Den Reinen zeigst du dich in reiner Klarheit, doch den Falschen begegnest du als Gegner. Die Erniedrigten rettest du aus Unterdrückung, aber die Hochmütigen holst du vom hohen Ross. Du lässt mein Lebenslicht strahlen, Herr. Du selbst, mein Gott, machst mir das Dunkel hell. Mit dir, mein Gott, erstürme ich Schutzwelle, mit dir springe ich über Mauern. Alles, was dieser Gott tut, ist vollkommen. Was der Herr sagt, ist unzweifelhaft wahr. Wer in Gefahr ist und zu ihm flieht, findet bei ihm immer sicheren Schutz. Kein anderer als der Herr ist Gott, nur er. Unser Gott ist ein schützender Fels. Er ist es, der mir Kraft zum Kämpfen gibt und einen geraden, gut gebahnten Weg. Er macht meine Füße gazellenflink und standfest auf allen steilen Gipfeln. Er bringt meinen Händen das Fechten bei und lehrt meine Arme, den Bogen zu spannen. Sprüche, Kapitel 19, Vers 26. Wer seinen Vater schlecht behandelt und seine Mutter aus dem Haus vertreibt, ist ein unwürdiger Mensch, für den man sich schämt. Soweit die Bibellese, und die Wochenlosung zum Beginn der neuen Woche steht in Epheser Kapitel 2, Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und damit wünsche ich euch heute noch einen ganz wunderbaren, fröhlichen, schönen und ganz gesegneten Sonntag. Und wenn ihr Lust habt, dann hört doch morgen wieder rein, dann lesen wir weiter. Also dann macht's gut, tschüss!